Dr. Ted Hildebrandt, Altes Testament, Geschichte, Literatur und Theologie, Vorlesung 2. Copyright Warnzeichen 2020 Dr. Ted Hildebrandt. A. Einleitung und Gebet 0, 0 bis 2, 24. Dies ist die zweite Vorlesung von Dr. Ted Hildebrandt über alttestamentliche Geschichte, Literatur und Theologie. Die heutige Vorlesung behandelt die Lehren von Inspiration, Kanonisierung, Überlieferung und Übersetzung. Eine Sache, die ich letztes Jahr unbedingt erzählen musste, fand ich echt cool. Da saß ein Mädchen neben mir, und ihr Vater wollte mit ihr zusammen den Alten Testamentkurs besuchen. So ein richtiger Helikoptervater, aber egal, ich mochte den Typen echt gern. Ich hab ihm dann auch eine E-Mail geschrieben. Wir haben hin und her gemailt, und das war echt super. Er hat die Texte mit mir durchgesprochen, und das fand ich total witzig. War es nicht toll, dass er sehen konnte, was seine Tochter lernt? Du findest das nicht toll? Okay, ich fand's ziemlich cool. Lasst uns mit einem Gebet beginnen, und dann werden wir heute einige Dinge besprechen. Vater, wir sind dir so dankbar, dass du gesprochen hast und dass du durch Propheten gesprochen hast, die Männer und Frauen Gottes waren, und dass sie die Heilige Schrift aufgezeichnet haben. Du hast sie für uns über Jahrtausende hinweg bewahrt, trotz aller Wirren der Zeit. Du hast sie für uns bewahrt und ins Englische übersetzt, damit wir sie verstehen können, und wir besitzen sie noch immer. Viele von uns haben sogar mehrere Exemplare davon, und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wort in der Natur, und gerade jetzt, wo dieser Hurrikan vorübergezogen ist, erkennen wir, dass der Himmel die Herrlichkeit Gottes verkündet. So blicken wir zum Himmel und preisen dich für deine Größe und für das Universum, das du geschaffen hast. Wir danken dir vor allem für deinen Sohn Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. Wir danken dir von Herzen für deine Liebe und dein Mitgefühl. Ich bete, dass du uns heute beistehst, während wir einige schwierige Dinge besprechen. Wir beten, dass du mir die Gabe schenkst, so über sie zu sprechen, dass der Glaube gestärkt und nicht zerstört wird, und dass der Name deines Sohnes durch diese Klasse geehrt werde. In seinem kostbaren Namen beten wir. Amen. B-Überblick, kosmologische und teleologische Argumente für Gottes Existenz 2, 25 bis 6, 26. Letztes Mal haben wir gesagt, dass die Bibel, wir werden das Alte Testament studieren, das Wort Gottes ist. Daher müssen wir zunächst zeigen, dass der Glaube an Gott vernünftig ist. Können wir beweisen, dass es einen Gott gibt? Nein. Können wir zeigen, dass es vernünftig ist? Können Menschen beweisen, wie der Urknall vor etwa 16 Milliarden Jahren stattfand? Können sie das beweisen? Nein. Ist das auch eine Annahme? Glauben also nur Christen an Annahmen? Haben andere Menschen auch Annahmen? Ja. Die Wissenschaft hat sie, jede Kultur hat sie. Gibt es also einen Gott? Wir sprachen über das kosmologische Argument, das im Grunde Ursache und Wirkung bis zum Ursprung zurückverfolgt, der ursprünglichen Wassermelone oder Grapefruit und was die Entstehung des Universums bewirkte. Wir als Christen würden sagen, dass Gott der Ursprung war, der die Wassermelone oder Grapefruit zum Platzen brachte, und dass Gott an der Schöpfung des Universums beteiligt war. Was also war die erste Ursache für all das, was danach geschah? Wir würden sagen, Gott. Der Ursprung ist das kosmologische Argument. Wir haben auch das teleologische Argument herangezogen. Dieses Argument basiert auf der Theorie des Designs. Das Universum ist sehr gut strukturiert und geordnet. Jemand hat ein Buch darüber geschrieben, die 6 Zahlen, und wenn man eine dieser 6 Zahlen ändert, ändert sich das gesamte Universum. Nehmen wir zum Beispiel die Gravitationskraft, was passiert, wenn sie anders wäre als jetzt? Angenommen, sie wäre nur 3/4 so stark wie jetzt. Was wäre mit dem Universum geschehen, wenn es explodiert wäre? Anstatt dass die Gravitation alles zusammenhält, was würde das Universum tun? Es wäre auseinandergerissen worden. Was passiert hingegen, wenn die Gravitation stärker wäre als jetzt? Das Universum würde sich ausdehnen, und es ist möglich, dass es wieder zusammengezogen würde. Aber so, wie es ist, scheint die Gravitationskraft perfekt zu sein, da sie uns das Leben ermöglicht. Es gibt aber auch andere Faktoren. Die Größe und das Gewicht eines Protons, was wäre, wenn sich diese ändern würden? Es würde alles verändern. Dieser Typ geht also 6 Zahlen durch und behauptet, das Universum sei unglaublich ausgeglichen um diese 6 Zahlen herum. Man könnte jetzt sagen, das sei Glück, oder? Dass wir einfach nur Glück hatten. Aber denkt man da nicht, das sind einfach zu viele Dinge, als dass es nur Glück sein könnte. Es ist wie mit dem Beispiel dieses Raumes mit den Stühlen. Wenn man den Raum betritt und die Stühle sieht, würde man dann annehmen, dass es reiner Zufall war, dass sie so angeordnet sind? Nein, wenn man die Stühle in Reihen sieht, würde man schließen, jemand hat das so gemacht. Woher weiß man, dass die Stühle von jemandem dort platziert wurden? Weil alles so ordentlich ist. 3 Reihen, keine Stühle stehen in der Mitte, sie sind leicht nach oben geneigt, jeweils 10 in einer Reihe, alle ordentlich aufgereiht. Man sagt, das kann nicht einfach Zufall sein, da muss ein Designer gewesen sein, der diesen Raum entworfen und so eingerichtet hat, das ist das Argument des Designs, das sogenannte teleologische Argument. Dann sprachen wir kurz über Intelligent Design, und ich glaube, ich habe letztes Mal William Craig mit William Dembski verwechselt. Dembski, der Mathematiker mit den beiden Doktortiteln, kam von der Universität Chicago. Craig ist auch Apologet und lehrt am Talbot-Seminar an der Westküste. Kennt das jemand? Jedenfalls ist Craig bekannt und argumentiert apologetisch, aber Dembski ist einer der bekanntesten Vertreter des Intelligent Design, mit 2 Doktortiteln. Nun werden verschiedene Leute erklären, wie das zustande kam. Intelligent Design besagt, dass im Universum so viel Ordnung herrscht, dass es jemanden, eine Intelligenz, braucht, um dies zu gestalten, denn es ist nicht nur Glück und Zufall, sonst gäbe es noch mehr Chaos. C. Moralisches Argument für die Existenz Gottes 6, 27, 9, 39. Und hier ist unser nächstes Argument. Diesmal geht es um die Moral. Haben Tiere Moral? Wir waren im Yellowstone-Nationalpark, ich nahm meinen Sohn mit, der gerade aus Afghanistan zurückkam. Was ist eines der Probleme bei einem Spaziergang im Yellowstone? Gibt es dort große Tiere? Folgendes passierte, ein 57-jähriger Mann und seine Frau waren dort spazieren. Wie sich herausstellte, war da eine Grizzlybärin. Die Bärin sah den Mann, griff ihn an und tötete ihn. Was ist das Problem mit Grizzlybären? Kann ein Grizzlybär einen Menschen so einfach erlegen? Allein ihre Krallen sind so lang wie mein Finger. Einmal zugebissen, und man ist ausgeweidet. Diese Tiere sind unglaublich stark und können sehr schnell rennen. Jedenfalls wurde dieser Mann gefressen. Seine Frau konnte übrigens entkommen. Wissen Sie, wie sie entkommen ist? Das ist die Wahrheit. Sie fing an, den Bären anzuschreien, und niemand kann es ertragen, wenn eine Frau ihn anschreit, also rannte der Bär weg. Das war ein Scherz, ich muss jetzt vorsichtig sein, wo ich gefilmt werde, aber worauf ich hinaus will, wie ist die Frau entkommen? Wisst ihr, was sie getan hat? Die Wahrheit ist, während ihr Mann vom Bären gefressen wurde, stellte sie sich tot. Der Bär kam näher, stupste sie mit der Nase an, bis sie vielleicht sogar, ich glaube, sie hatte ein paar kleinere Wunden, aber er fraß sie nicht, weil er dachte, sie sei tot, und ließ sie in Ruhe. Das ist die Wahrheit, sie kam davon, indem sie sich tot stellte. Ziemlich unheimlich, oder? Sie ließ sich einfach schlaff fallen und stellte sich tot und wurde verschont. Mein Punkt ist, wenn ein Tier einen Menschen frisst, ist es dann ein unmoralisches Tier? Haben Tiere überhaupt Moralvorstellungen? Nein, sie fressen sich gegenseitig. Genau das meine ich, sie fressen Dinge ganz natürlich. Ist es unmoralisch, wenn ein Mensch einen anderen Menschen tötet? Wir haben Gesetze, die das als Mord bezeichnen. Gibt es eigentlich verschiedene Schweregrade von Mord? Stellen wir uns vor, ein 85-Jähriger sitzt im Auto und ist nicht mehr auf der Höhe. Er tritt aufs Gaspedal statt auf die Bremse und überfährt ein Kind. Das passierte in Boston. Angenommen, das Kind stirbt, ist der alte Mensch dann ein Mörder? Nun, er sollte nicht Auto fahren, aber das ist eine andere Frage. Wir sagen, es gab keine böse Absicht oder Vorbedacht. Derjenige war wahrscheinlich zutiefst erschüttert darüber, jemanden getötet zu haben. Anders gesagt, Menschen haben Moralvorstellungen. Woher kommen diese Moralvorstellungen? Wenn man nicht an Gott glaubt, woher kommen sie dann? Können säkulare Menschen überhaupt Quellen für Moralvorstellungen finden? Ja, können sie, aber müssen sie sich dafür viel mehr anstrengen als wir, indem sie behaupten, es gäbe einen Gott, der gesprochen und gesagt hat, du sollst nicht. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht die Ehe brechen, das ist doch ziemlich eindeutig. Woher kommen also Moralvorstellungen? Es ist eher ein Problem ohne Gott als mit Gott. D. Pascals Wette als Beweis für die Existenz Gottes 9, 40 bis 13, 16. Pascals Wette. Die gefällt mir. Spielt hier jemand gerne? Ich nicht, aber mal ehrlich, wir würfeln mit zwei Würfeln eine 7 und eine 11. Jeder Würfel hat 6 Seiten. Wie viele Möglichkeiten gibt es also mit zwei Würfeln? Das kennt ihr bestimmt aus dem Statistikunterricht. 6 auf jedem Würfel, also 6 mal 6, also 36 verschiedene Kombinationen. Und wie viele Möglichkeiten gibt es, eine 7 zu würfeln? 1 und 6, 3 und 4 und so weiter. Also, wir würfeln, und so läuft es ab, weil ich euch nicht vergessen will, regeln wir das hier. Wenn ich würfele und keine 7 oder 11 würfele, also ihr gewinnt und ich verliere, bekommt ihr einen Dollar. Würfel ich eine 7 oder 11, bekommt ihr 10.000 Dollar. Will jemand mitwürfeln? Was ist das Problem? Ich würfele einmal und verliere, und ihr bekommt einen Dollar. Ich würfele zweimal und verliere wieder einen Dollar. 3, 4, 5, 10, ich würfele 10 Mal, was hab ich euch bezahlt? 10 Dollar. Ich gewinne einmal, und was zahlt ihr mir? 10.000. Frage, würde ich die ganze Nacht so mit euch spielen? Ja. Warum? Wenn ich verliere, was hab ich schon zu verlieren? Einen Dollar. Ich hab also nicht viel zu verlieren. Aber hab ich im Gewinnfall nicht auch viel zu gewinnen? Sehr wenig zu verlieren, alles zu gewinnen. Pascals Wette funktioniert so, wenn es keinen Gott gibt, was habe ich dann verloren, sehr wenig. Angenommen, es gibt keinen Gott, und du sagst, nun, du hast dein ganzes Leben lang daran geglaubt, und es war eine Lüge, Gott existiert nicht. Was habe ich dadurch gewonnen? Ich habe eine wundervolle Familie, eine wundervolle Frau gewonnen, ich könnte mir nichts Besseres wünschen. All das habe ich also noch. Wenn ich hingegen glaube, dass es keinen Gott gibt und plötzlich sterbe und diesem Gott gegenüberstehe, den ich mein ganzes Leben lang gelästert habe und danach verbrannt werde, gibt es dann ein Problem? Mit anderen Worten, du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Wenn es keinen Gott gibt und ich an ihn geglaubt habe, habe ich fast nichts verloren. Wenn sich herausstellt, dass es einen Gott gibt und ich nicht an ihn geglaubt habe, verliere ich nach meinem Tod alles. Das nennt man Pascals Wette. Er sagt, wenn man an Gott glaubt und sich herausstellt, dass man sich geirrt hat, hat man nicht viel verloren. Wenn man aber glaubt, dass es keinen Gott gibt und sich herausstellt, dass es ihn doch gibt, hat man seine Seele verloren, und das ist ein schwerer Schlag. Pascals Wette würfelt nicht um Geld. E. Die Jesus-Argumentation, Lügner, Wahnsinniger, Legende oder Herr. 13, 17, 20, 46. Was macht man mit Jesus? Man kann sagen, ich glaube nicht an Gott, gut, was macht man dann mit Jesus? Hat Jesus behauptet, Gott zu sein? Jesus sagte, IGWIMI, das bedeutet, ich bin was? Wie reagierten die Juden, als Jesus ich bin, sagte? Sie wollten ihn steinigen. Warum wollten sie ihn steinigen? Weil du, ein bloßer Mensch, behauptest, was zu sein, Gott, wer ist ich bin, der ich bin? Erinnerst du dich an das Alte Testament, ich bin, der ich bin? Ist das der Name Jehova, Gottes heiligster Name? Jesus sagt ich bin, und sie versuchen, ihn zu steinigen, weil sie sagen, du hast gerade behauptet, Gott zu sein. Deshalb werden wir versuchen, dich zu töten, dich zu steinigen, wegen Gotteslästerung. Weil du, ein bloßer Mensch, behauptest, Gott zu sein. Im Anfang, schreibt der Apostel Johannes, war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, er spricht also vom Logos. Das göttliche Wesen, der Logos, das Wort Gottes, wird nun Fleisch. Jesus behauptete, Gott zu sein. C.S. Lewis sagte dazu, entweder ist Jesus ein Lügner, ein Wahnsinniger, oder er ist der, für den er sich ausgab, der Herr. Nun, was ist das Problem mit Jesus als Lügner? Wenn man seine Taten liest, wirkt er dann wie ein großer Lügner. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Jesus sprach die Wahrheit, und Lügen widerspricht seinem moralischen Charakter. Wenn jemand in diesem Raum behaupten würde, du seist Gott, würden wir dich für verrückt halten. Jesus behauptete es ja auch und hielten ihn seine eigenen Geschwister für verrückt. In Matthäus 12 heißt es, sie wollten ihn abführen, weil sie ihn für verrückt hielten. War Jesus ein Wahnsinniger? Gibt es Geisteskranke, die sich für Götter halten? Besonders nach dem Konsum bestimmter Substanzen? War Jesus ein Wahnsinniger? Hast du die Bergpredigt gelesen? Dort heißt es, selig sind die Armen, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott suchen, sind das die Aussagen eines Wahnsinnigen? Wenn du die Bergpredigt gelesen hast, ist sie dann das Werk eines Wahnsinnigen? Ist sie nicht mit die beeindruckendste Literatur, die je geschrieben wurde? Ich glaube nicht, dass du mit der Idee, Jesus sei ein Wahnsinniger gewesen, weit kommst. Die Lehren Jesu sind unglaublich. Jesus war der Herr, so lautet Lewis' Schlussfolgerung. Lewis hat diesen Punkt ausgelassen, und das stört mich, denn ich glaube, dass viele Menschen Jesus auch heute noch nicht als Gott anerkennen. Alle sehen in ihm eher einen aufgepeppten Mahatma Gandhi. Für viele ist Jesus also ein guter Prophet, eine Art Martin Luther King auf Steroiden. Das Problem mit Jesus liegt aber in seinen Behauptungen, Gott zu sein. Genau da liegt das Problem. Jesus war ein guter Prophet, und als solcher wird er von allen geliebt, aber sobald er behauptet, Gott zu sein, geraten die Leute in Panik. Woher kam eigentlich diese Göttlichkeit Jesu? Manche Kritiker behaupten heute, die Vorstellung, Jesus sei Gott gewesen, sei eine Legende, die sich im Laufe der Zeit entwickelt habe. So entstand der legendäre Jesus. Doch ich möchte sie nach seinen Aposteln fragen, die diese Legenden um Jesus angeblich geschaffen haben. Was wissen sie über die Apostel? Sie waren wirklich sehr mutige Menschen. Anfangs waren Jesu Jünger sehr überzeugt, Jesus, geh du in den Tod, und wir gehen mit dir in den Tod. Wir stehen an deiner Seite. Wir glauben von ganzem Herzen an dich, doch dann wird Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen. Was geschieht mit den Jüngern? Sie sagen, entschuldigt, hier könnte jemand getötet werden. Sie werden jemanden umbringen, wir müssen hier weg, also fliehen die Jünger. Nun stelle ich Ihnen eine Frage, wo waren die Jünger am Kreuz Jesu? Sie versteckten sich aus Angst. Nur die Frauen blieben bei ihm. Aber was passiert dann? 3 Tage später gehen sie plötzlich zum Grab, und was geschieht dann mit den Jüngern? Gibt es eine Veränderung in ihrem Leben? Werden die Jünger, die ängstlich waren und geflohen sind, nach der Auferstehung für Jesus Christus sterben? Was geschieht mit den 12 Jüngern? Nun ja, einer von ihnen hat es ja nicht geschafft. Judas ist also tot, aber was ist mit den 11 Jüngern geschehen? Wir fragen uns, was mit Johannes passiert ist. Gibt es Aufzeichnungen darüber? Jeder von ihnen starb einen grausamen Tod. Nehmen wir Petrus als Beispiel, Petrus wurde kopfüber gekreuzigt. Wenn er sich die Legende von Jesus als Gott nur ausgedacht hätte, würdest du für so etwas sterben? Nebenbei bemerkt, vielleicht sterben 1 oder 2, weil sie verrückt waren oder so, aber würden alle 11 sterben und nie sagen, hört auf, ich habe mir das nur ausgedacht, ich habe nur gescherzt, tötet mich nicht, nein, sie gingen alle in den Tod und wurden Märtyrer. Sogar Johannes, den fingen sie an, in Öl zu braten. Was ich sagen will, glaubten sie das wirklich von ganzem Herzen? Glaubten sie es bis zum Äußersten? Bis zum Tod? Und übrigens, war das einfach nur ein Kopfschuss? Nein. Viele von ihnen wurden zu Tode gefoltert, und so starben sie. Die Idee, die Jünger hätten diese Legenden einfach erfunden, ist also problematisch. Wenn sie diese Geschichten erfunden hätten, hätten dann nicht andere Leute sie widerlegen und sagen können, das stimmt nicht. Die Jünger behaupteten, Jesus sei von den Toten auferstanden, und es gab Leute, die sagten, nein, das ist nie passiert, wir waren dabei, es ist nie geschehen, wo liegt das Problem? Paulus sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, könnt ihr die 500 Menschen fragen, die hier noch leben. 500 Menschen haben Jesus von den Toten auferstehen sehen, neben den 12 Aposteln und mir, Paulus. Ich habe Jesus auf dem Weg nach Damaskus lebend gesehen, nachdem er gestorben war. Mit anderen Worten, sie können es nicht erfunden haben, denn es gab andere, die ihre Geschichten widerlegt hätten. Paulus fordert sie auf, die Augenzeugen zu fragen. Jesus ist also ein glaubwürdiger Zeuge. Jesus Christus behauptet, Gott zu sein, und es gibt Gründe, das zu glauben. Beweist das nun die Existenz Gottes? Nein, aber es ist nachvollziehbar, einige dieser Dinge zu denken. F. Argument der persönlichen Zeugnisse für die Existenz Gottes 20, 47, 22, 21. Persönliches Zeugnis. Kennen Sie Leute, die behaupten, Gott begegnet zu sein? Gibt es hier im Raum Menschen, die das von sich behaupten würden, einschließlich des Professors? Ich schwöre, ich habe Gottes Wirken im letzten Jahr gesehen, Gott sei Dank. Haben Sie jemals für etwas gebetet, das wirklich von großer Bedeutung war? Mein Sohn war letztes Jahr um diese Zeit in Afghanistan. Er wurde jeden Tag beschossen. 28 Tage lang war er außerhalb des Stacheldrahts und wurde jeden Tag beschossen. Habe ich für ihn gebetet? Sind einige seiner Kameraden nicht zurückgekommen? Andere sind nicht zurückgekommen. Er ist zurückgekommen. Gott hat ihn verschont. Dafür preise ich Gott. Manche werden sagen, er hatte Glück, es war reiner Zufall, dass er nicht getötet wurde, aber ich könnte unzählige Beispiele nennen, die zeigen, dass Gott Gebete erhört. Zählt ein persönliches Zeugnis? Gibt es Millionen von Menschen, die an Jesus Christus glauben und behaupten, eine Beziehung zu Gott zu haben? Ja. Würden sie das jetzt einfach abtun, weil sie alle Spinner sind? Darüber sollten Sie nachdenken. Man könnte sagen, ja, das bist du, Hildebrand. Die voraussagende Prophetie als Beweis für die Existenz Gottes 22, 22-24, 45. Hier sind einige weitere Aussagen aus der Bibel. Kennt Gott in diesem Buch die Zukunft von Anfang an? Weiß er von Anfang bis Ende die Zukunft? Und Sie? Gibt es hier oder auf diesem Campus jemanden, der die Zukunft kennt? Frage, was wird morgen mit der Börse passieren, steigen oder fallen? Niemand weiß es. Anders gesagt, sie war so unberechenbar, dass man nicht vorhersagen kann, was morgen passieren wird. Und nun haben wir einen Gott, der Dinge 700 Jahre im Voraus vorhersagt. Sind 700 Jahre nicht eine lange Zeit? 700 Jahre vor Christus sagte der Prophet Micha in Micha 5,2, wenn der Messias kommt, wird er nicht irgendwo geboren werden, sondern in Bethlehem in Judä. Man könnte sagen, ja, aber in Bethlehem wurden Millionen von Menschen geboren, und es war einfach nur Glück. Sagen Sie mal, wie groß war Bethlehem? Bethlehem hätte auf den Campus hier gepasst. Wir reden hier von maximal 3, 4 oder 500 Einwohnern. Wir Amerikaner, unsere Städte sind groß, New York City, Los Angeles und Boston. Wir kennen Großstädte. Dort drüben sind die Städte eher Dörfer, und tatsächlich, Sie werden feststellen, dass ich in der DASF oft Dörfer statt Städte verwendet habe, weil diese Orte so klein sind. Die meisten Orte und Dörfer, von denen man in Israel liest, würden auf den Campus von Gordon passen, einschließlich Jericho. Übrigens, weiß jemand noch, wie oft man Jericho an einem Tag umrundet hat? 7-mal. Was sagt uns das? Ist das eine riesige Stadt, die man 7-mal umrundet, oder ist das ein kleines Dorf, das man 7-mal umrundet? Ja, klein, Jericho ist klein. Was ich damit sagen will, wenn Jesus aus Bethlehem in Judä stammt, war das dann eine kleine Stadt. Es wurde 700 Jahre vor seiner Geburt vorhergesagt. In welcher Stadt wurde Jesus geboren? Bethlehem in Judäa. Es gibt solche Prophezeiungen. Ich füge eine Prophezeiung zur nächsten hinzu, und wenn man das alles zusammenzählt, kann es nicht einfach Zufall sein. Die Bibel hat es genau beschrieben. Wer kennt die Zukunft? Gott kennt die Zukunft. Man kann von Gott erwarten, dass er die Zukunft vorhersagen kann, und er tut es. Wunderberichte als Beweis für die Existenz Gottes 24, 46, 27, 26. Und dann wären da noch die Wunder. Da gibt es doch einen Beleg. Mose geht ans Rote Meer und ruft, bumm, und was passiert? Das Wasser teilt sich, die Juden gehen hinüber. Die Ägypter kommen ihnen hinterher, und die Flutwelle stürzt ein und ertränkt alle Ägypter. Jetzt sagst du, das war doch nur Glück, das Wunder? Der Wind wehte, es gab an dem Tag einen Nordoststurm, und er hat das ganze Wasser zurückgetrieben. Aber er war stark genug, um 15 Meter hoch zu spülen, und die Leute konnten trotzdem hindurchgehen. Dann erreichen sie das andere Ufer, und plötzlich regnet es Manna vom Himmel. So etwas passiert normalerweise nicht. Dann sind sie draußen in der Sinaiwüste, wo es kein Wasser gibt. Da geht ein Mann mit einem Stock hin, schlägt auf einen Stein, und plötzlich sprudelt Wasser aus dem Stein und stillt den Durst aller Menschen. Du sagst, Wunder, sie gingen zum Jordan und teilten ihn sogar, umrundeten die Stadt siebenmal und riefen, hey, kommt raus und spielt mit, und die Mauern stürzten ein. Eigentlich tanzten sie nur, liefen ausgelassen herum, und die Erde bebte, echt jetzt. Reicht das, dass große Mauern einstürzen? Ja, das wäre ein Wunder. Jesus sagte, hey, ihr habt hier 5000 Leute, wie viele Fische habt ihr? Lasst uns diese Leute speisen, oder Elia, der auf den Berg Karmel stieg und auf sein Geheiß einen Blitz einschlug, der den Altar verbrannte, während die 400 Baalspropheten zu ihren Göttern schrien und sich gegenseitig verletzten. Das sind also Wunder. Wenn man die Bibel kritisiert und nicht an Gott glaubt, welche zwei Dinge müsste man dann aus der Bibel verbannen? Die Prophetien und die Wunder. Man sagt, ich glaube nicht an Wunder, es gibt keinen Gott, also kann es keine Wunder geben, dann müsste man jedes einzelne Wunder in der Bibel durchgehen und sie alle wegdiskutieren, auch die Jungfrauengeburt Jesu. Das müsste man verwerfen, obwohl man das heute wohl auch tun könnte. Aber verstehen Sie, was ich meine? Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, aber man benutzte Erklärungen wie, vielleicht war es ein deutscher Soldat oder vielleicht war es künstliche Befruchtung, um die Jungfrauengeburt Christi zu leugnen. Das muss man verwerfen, denn die Jungfrauengeburt war ein Wunder, Jes 7,14. Die Juden als Beweis für Gottes Existenz, 27, 27, 33, 27. Nun, hier ist etwas, das König Friedrich in Preußen vorschlug, beweist mir, dass es einen Gott in einem einzigen Wort gibt, sein Berater antwortete, die Juden, erzählen Sie mir etwas über das jüdische Volk, erzählen Sie mir etwas über die Babylonier. Erinnern Sie sich an das babylonische Reich? Babylon war ein prächtiges, riesiges Reich. Wo sind die Babylonier heute? Nirgendwo. Und die Assyrer? Die Assyrer in Ninive, 750 Hektar Land, eine riesige Stadt, ein riesiges Reich, aber wo sind die Assyrer heute? Nirgendwo. Die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter, all die Völker mit den Endungen it und tit aus der Bibel, wo sind all diese Völker? Sie sind verschwunden. Frage, wenn ich Sie fragen würde, wo die Juden heute sind, was würden Sie sagen? New York City. Ehrlich gesagt, gibt es in New York City genauso viele Juden wie in Israel. Wussten Sie das? Es gibt viele Juden in Israel, und ich habe großen Respekt vor ihnen. Ich habe tatsächlich ein Jahr in Israel gelebt. Aber die Lage dort spitzt sich zu, und man muss für den Frieden in Jerusalem beten. Ich frage mich nur, haben Menschen im Laufe der Jahrhunderte versucht, die Juden absichtlich zu vernichten? Ist das in der Geschichte immer wieder geschehen? Ja, zuletzt mit Hitler im Holocaust, bei dem 6 Millionen Juden ermordet wurden. Sind das viele Juden? Haben die Juden das überlebt? Gibt es nach dem Holocaust überhaupt noch jüdische Gemeinschaften? Gibt es heute eigentlich Menschen, die den Holocaust leugnen? Ja. Vor 3 oder 4 Tagen hat Aminayab erklärt, er sei entschlossen, Israel vollständig zu zerstören. Das ist erst vor kurzem passiert. Wird er gute Chancen haben? Wahrscheinlich ja. Er versucht, eine Atomwaffe zu entwickeln, um das zu erreichen. Israel hat also mit großen Problemen zu kämpfen. Frage, hat der Holocaust nie stattgefunden? Ahmadinejad hat seine eigene Meinung, er sagt, der Holocaust habe nie stattgefunden. Du hast deine Meinung und sagst, der Holocaust habe stattgefunden. Es ist deine Meinung gegen seine. Woher willst du wissen, wer recht hat? Jeder darf seine eigene Meinung haben. Es ist eben nur seine Meinung gegen deine. Im Postmodernismus heißt es für euch einfach, du denkst dies, und es ist okay, das zu denken, und ich denke das, und es ist auch okay. Wir können friedlich zusammenleben, sagt denn jemals jemand, was wirklich passiert ist? Seine Meinung ist, dass es nie stattgefunden hat, spielt das überhaupt eine Rolle? Hat es stattgefunden oder nicht? Spielt es eine Rolle, ob ich es anerkenne oder nicht? Wenn ich es nicht anerkenne, heißt das, dass es nicht stattgefunden hat? Nein. Es spielt keine Rolle, was ich denke. Es ist passiert. Und übrigens haben einige der Menschen, die nach Auschwitz und in andere dieser Orte gingen, gesagt, es sei so entsetzlich gewesen, dass niemand das jemals glauben wird. Eisenhower ließ diese Gräueltaten von seinen Truppen dokumentieren, weil er sagte, niemand würde glauben, was wir hier gerade vorgefunden haben, er ließ dies absichtlich dokumentieren. Wenn Sie das nicht glauben, lassen Sie mich Ihnen die Geschichte einer Frau namens Sonja Weitz erzählen, die auf diesem Bahnsteig stand. Sie ist eine sogenannte Überlebende, und es tut mir leid, falls Sie bei dem Wort Überlebende etwas anderes denken. Ich meine damit jemanden, der den Holocaust überlebt hat. Sie wurde mit ihrer Schwester nackt und zusammen mit hunderten anderen Menschen wie Sardinen in einen Viehwaggon, in einen Zug, gepfercht. In ihrer Familie wurde jeder getötet, nur sie und ihre Schwester überlebten. Ich weiß nicht, wie sie überlebt haben, erzählt sie. Sie stand schon einmal auf diesem Bahnsteig. Nun, sagen Sie vielleicht, das ist nur Ihre Meinung, aber... Frage, war sie wirklich dabei? Und sie beschreibt den Holocaust. Sie ist übrigens inzwischen verstorben. Werden diese Menschen etwa älter? Ich überlege noch, ob ich die Geschichte online stellen soll. Es ist einfach eine unglaubliche Geschichte, die einer Frau, die den Holocaust erlebt und tatsächlich in Konzentrationslager gebracht wurde. Ihre Familie wurde ausgelöscht und sie stand auf diesem Podium und erzählte, was ihr widerfahren war. Frage, ist der Holocaust legitim? Ja. Woher wissen Sie das? Weil es eine Augenzeugin gibt, diese Person war dabei. Das ist kein Bericht aus einem Geschichtsbuch, sie war selbst vor Ort. Also, die Juden. Woher wissen wir, dass die Juden bestehen werden? Werden sie bis zum Ende überleben? Abrahams Verheißung, Land, Nachkommen, dass sich ihre Nachkommen wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer vermehren würden. Er sollte ein Segen für alle Völker sein. Der Bund beinhaltet Land, das Land Palästina, Nachkommen, die sich vermehren würden, und dass er ein Segen für alle Völker sein würde. Werden die Juden noch da sein, wenn Christus wiederkommt? Ganz sicher. Was geschieht also mit denen, die versuchen, sie zu vernichten? Sie bekommen Probleme, und deshalb mache ich mir Sorgen, dass es beim nächsten Mal sehr ernst werden wird. Die Juden haben also all die anderen Völker der Bibel, die nicht mehr leben, überlebt, und sie existieren immer noch. Auch dies ist Gottes Werk. J. Woher stammt die Bibel? Schritt 1, Inspiration 33, 28 bis 38, 50. Jetzt wechseln wir das Thema. Woher bekommen wir unsere Bibel? Wir werden das mal durchgehen, und ich werde es etwas beschleunigen. Ich werde einiges aus dem Kopf beantworten, damit wir etwas schneller vorankommen. Behauptet die Bibel, von Gott zu sein? Macht sie diesen Anspruch? Behauptet ihr Analysis-Lehrbuch, von Gott zu sein? Behauptet ihr Soziologie, Psychologie oder Chemie-Lehrbuch, von Gott zu sein? Gibt es Hunderttausende von Büchern in unserer Bibliothek, die nicht behaupten, von Gott zu sein? Wie viele Bücher in unserer Bibliothek behaupten das? Wahrscheinlich nur eine Handvoll? Behauptet die Bibel das? Ja, das tut sie. 2. Timotheus 3,16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, das griechische Wort dafür ist Theopneustos, was von Gott gehaucht bedeutet. Alle Schrift ist von Gott gehaucht, wenn ich hier vorne spreche und Sie wissen das ja, spreche ich dann mit dem Atem? Ja, der Atem bestimmt, wie du sprichst. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, das Wort Gottes wird den Propheten eingegeben, und die Propheten schreiben es auf. Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Widerlegung und zur Zurechtweisung. Hier ist ein interessanter Punkt, in 2. Petrus 1,21 sagt Petrus, denn niemals wurde eine Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, ist das wirklich so wichtig? Prophetie gab es, aber kam sie von Menschen oder von Gott? Petrus sagt, dass Prophetie niemals durch den Willen eines Menschen entstand. Gab es eigentlich Propheten, die aus eigenem Willen sprachen und sagten, so spricht der Herr, obwohl der Herr es nicht gesagt hatte? Gab es solche Propheten, die sagten, so spricht der Herr, ohne dass Gott zu ihnen gesprochen hatte? Wie nennt man diese Menschen? Falsche Propheten. Gab es viele falsche Propheten im Alten Testament? Als Elia, der gute Prophet, gegen sie auftrat, wie war das Verhältnis von wahren zu falschen Propheten? 1:400. Es gab also viele falsche Propheten. Die wahren Propheten sagten, so spricht der Herr, und sie sprachen im Auftrag Gottes. Petrus sagt, niemals wurde die Prophetie aus dem Willen von Menschen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben redeten Menschen von Gott. Diese Menschen sprachen nicht aus sich selbst und erfanden diese Dinge nicht, sondern sie wurden vom Heiligen Geist getrieben. Daher steht in 2. Petrus 1,21, der Ursprung liegt in Gott. Hier ist noch ein Beispiel. In früheren Zeiten, so der Hebräerbrief, redete Gott auf vielfältige Weise und zu verschiedenen Zeiten zu den Propheten, spricht Gott auf unterschiedliche Weise zu den Propheten? Manchmal erscheint er ihnen, manchmal spricht er zu ihnen, und zwar auf vielfältige Weise. Aber in diesen letzten Tagen, sagt der Hebräerbrief, hat er durch seinen Sohn zu uns geredet, Jesus Christus wird das fleischgewordene Wort Gottes. Das Wort Gottes, das alttestamentliche Wort Gottes, durch das Gott zu den Menschen sprach, wird nun in Jesus Christus verkörpert. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, Johannes 1, das Wort Gottes wird in Jesus Christus Fleisch. Die Propheten haben also gute Arbeit geleistet, aber ist Jesus noch besser? Ja, Jesus übertrifft alles. Nun haben wir den Ausdruck Gottes, nicht in Worten, in geschriebenen Lauten und Formen, sondern das Wort im Fleisch. Jesus ist Gott im Fleisch, wie der Hebräerbrief deutlich macht. Hier ist noch eine Frage, Jesus sagt Folgendes über das Alte Testament, behauptet er, dass das Alte Testament von Gott stammt? Jesus sagt, nicht ein Jota oder Tüpfelchen wird vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist, was ist ein Jota und ein Tüpfelchen? Ein Jota ist ein Jot. Es ist der kleinste hebräische Buchstabe, quasi die Hälfte eines Buchstabens. Was ist ein Tüpfelchen? Ein Tüpfelchen ist, nun ja, kennen Sie den Unterschied zwischen Serifenschriften und serifenlosen Schriften? Wissen Sie, dass die Schriftart Times New Roman am Ende eines D eine kleine Serife hat? Diese kleine Ausbuchtung am D nennt man Serife. Eine serifenlose Schrift wie Arial besteht aus einem geraden Strich und einem Kreis am Ende des D. Wenn Jesus sagt, nicht ein Jota oder Tüpfelchen, ist mit Tüpfelchen die Serife gemeint. Es ist der kleine Haken am Buchstaben. Jesus sagt, nicht ein Jota oder Tüpfelchen werde vom Gesetz vergehen, bis alles was erfüllt ist? Bis alles erfüllt ist. Hatte Jesus eine besonders hohe Wertschätzung für das Gesetz? Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um was? Es zu erfüllen. Jesus betrachtet das Gesetz als die Erfüllung seines Lebens. Daher misst Jesus der Heiligen Schrift, die von Gott stammt, eine sehr hohe Bedeutung bei. K. Vier Schritte von Gott zu uns, Inspiration, Heiligsprechung, Überlieferung. Übersetzung 38, 51-50, 52. Dieser Prozess von Gott zu uns umfasst 4 Schritte. Der erste Schritt heißt Inspiration. Inspiration ist Gottes Eingebung, Gottes Einhauchung seines Wortes in diese Propheten. Die Propheten sprachen und schrieben es auf. Aber was wäre, wenn die Propheten es nicht aufgeschrieben hätten? Wäre es dann für uns verloren? Hat Gott jemals zu Menschen gesprochen, die es nicht aufgeschrieben haben? Ja. Nehmen wir zum Beispiel das Buch Hulda. Wo ist das Buch Hulda? Hat jemand in letzter Zeit etwas von Hulda gelesen? Hulda war eine Prophetin, Gott sprach zu ihr als Prophetin, und wir besitzen keine ihrer Schriften. Entweder hat sie es nicht aufgeschrieben, oder vielleicht hat sie es doch getan, und es ist verloren gegangen. Doch Inspiration bedeutet, dass die Propheten es als Gottes Wort aufschrieben. Kanonisierung, welche Bücher sind maßgebend? Was ist Kanonisierung? Sobald Gott den Inhalt niedergeschrieben hat, müssen die Gläubigen diese Bücher als heilige Schriften sammeln? Die Propheten schreiben also diesen Inhalt auf, Gott erscheint, spricht zu den Propheten, so spricht der Herr, und der Prophet schreibt es auf. Kanonisierung bedeutet, dass die Gläubigen dann die als heilig geltenden Bücher sammeln. Müssen die Gläubigen entscheiden, welche Bücher heilig sind und welche nicht? Gibt es in der Heiligen Schrift erwähnte Bücher, die nicht als heilig gelten? Im Buch der Könige heißt es, wenn ihr mehr über König Josia erfahren wollt, lest die Annalen der Könige von Israel und Juda. Besitzen wir diese Annalen der Könige von Israel und Juda? Nein. Sie galten nicht als heilige Schriften, sondern als Annalen der Könige von Juda. Aber hat der Verfasser der Könige diese Annalen für einige seiner Schriften verwendet? Ja. Gab es also in der Antike noch andere Bücher, die uns nicht vorliegen und die nicht zum Kanon gehören? Aber die, die wir haben, das jüdische Volk, das Volk Gottes, hat sie gesammelt und gesagt, diese Bücher stammen von Gott, diese Sammlung von Büchern und die Anerkennung dieser Bücher ist der Prozess der Kanonisierung. Überlieferung, das Abschreiben des Textes durch Schreiber. Als nächstes kommt die Überlieferung, also das Abschreiben. Mussten die Bücher über Jahrtausende immer wieder kopiert werden? Machen Schreiber Fehler? Macht man selbst Fehler, wenn man ein tausendseitiges Buch abschreibt? Ich gebe Ihnen ein Textverarbeitungsprogramm mit Rechtschreibprüfung, aber selbst damit können Sie 1000 Seiten fehlerfrei tippen? Wäre es möglich, es durch mehrmaliges Korrekturlesen hinzubekommen? Ich denke schon. Ich glaube, ich habe es selbst schon geschafft. Was ich sagen will, es ist wirklich schwer, alles richtig zu machen. Diese Leute schreiben von Hand ab. Frage, ist das Abschreiben von 1000 Seiten von Hand ein Problem? Beim Abschreiben von 1000 Seiten von Hand hat man Probleme mit der Handschrift und allerlei andere Schwierigkeiten. Also, Schreibfehler, ich zeige Ihnen Fehler in Ihrer Bibel, die durch den Schreibprozess entstanden sind. Nachdem sie nun 2000 Jahre lang immer und immer wieder kopiert wurde, was müssen sie jetzt tun? Die Bibel wurde ursprünglich in Aramäisch, Hebräisch und Griechisch verfasst. Das Alte Testament wurde größtenteils in Hebräisch geschrieben. Nach ihrer Rückkehr aus dem babylonischen Exil schrieben und sprachen die Israeliten Aramäisch und später, nach dem Einmarsch Alexanders des Großen, Griechisch. Wir haben sie also in diesen Sprachen und in was müssen wir sie übersetzen lassen? Natürlich nicht ins Hebräische. Wir brauchen sie auf Englisch. Also müssen wir sie übersetzen lassen. Was ist das Problem mit Übersetzungen? Geht beim Übersetzen etwas verloren? Stimmen die Sprachen perfekt überein? Nein. Und so gibt es einige Wörter, ich denke da zum Beispiel an das Wort chest, bei dem ich Schwierigkeiten habe, es zu übersetzen. Soll ich es mit treue Liebe, unerschütterliche Liebe, Liebe oder einfach nur Barmherzigkeit übersetzen? Wie übersetze ich dieses Wort, wenn es im Englischen kein einziges Wort gibt, das chest entspricht? Es existiert einfach nicht in der englischen Sprache. Frage, habe ich ein Problem als Übersetzer? Nein, ich benutze einfach die NIV, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Scherz. Aber siehst du das Problem beim Übersetzen zwischen verschiedenen Sprachen? Verschiedene Inspirationsquellen. Betrachten wir also den Prozess der Inspiration, wie inspirierte Gott sein Wort? spricht Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht? In 4. Mose 12 sagt Gott über Mose, Mose ist kein gewöhnlicher Prophet, er sagt, normalerweise spreche ich mit Propheten in Träumen und Visionen, aber bei Mose ist es anders. Mit Mose gehe ich direkt zu ihm, von Angesicht zu Angesicht, übrigens, es ist so ein direktes Gespräch, das sich Moses Gesicht, als er vom Berg herabsteigt, deutlich zeigt, wie sieht sein Gesicht aus? Erinnert sich noch jemand? Sein Gesicht glänzt, und die Leute rufen, He, Mose, du hast oben mit Gott gesprochen, bleib doch da drüben. Mir gefällt dein glänzendes Gesicht nicht, Mose, bedeck es, was tut Mose also? Er verhüllt sein Gesicht. Wenn er hinaufgeht, um mit Gott zu sprechen, nimmt er den Schleier ab und wenn er herunterkommt, um mit den Leuten zu reden, setzt er ihn wieder auf. Mose war also ein Prophet und hatte diese Art der Verbindung zu Gott. Normalerweise kam Gott herab und sprach zum Propheten, so spricht der Herr, und wer Prophet zitierte, so spricht der Herr, Jesaja, Jeremia, alle Propheten, Ko Ama Jahwe, und dann zitierten sie vom Herrn. Gott sprach also mit Worten zu ihnen, und sie offenbarten es. Gott sprach in Träumen und Visionen. Er erschien ihnen sogar in einem feurigen Dornbusch. Und hier ist noch eine andere Art, wie Gott sprach durch seinen Sohn. Jesus, wie bereits erwähnt, wird das fleischgewordene Wort. Jesus ist die vollkommene Offenbarung Gottes, denn das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort wird nicht nur gesprochen, sondern ist nun lebendig. Das Wort kommuniziert nun mit uns, nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten und Wunder, durch unglaubliche Dinge, die Jesus vollbrachte. Das Wort wird Fleisch, und Gott selbst wird Fleisch. Können Menschen zu Jesus gehen und ihm in den Bauch schlagen? Ja. Erinnert sich noch jemand an den Garten Eden? Wandelten die Menschen im Garten Eden mit Gott und sprachen mit ihm? Ja. Was geschieht nach dem Sündenfall? Sie sind von ihm abgeschnitten. Aber Jesus kehrt in gewisser Weise zurück, führt uns Jesus Christus zurück in den Garten, wo Gott unter uns wandelt. Doch was tun die Menschen? Sie schlagen ihn. Es ist entsetzlich. Deshalb sagte Jesus, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist eine wunderschöne Passage im Neuen Testament, Johannes 1. Manche Autoren recherchierten jedoch. Anders gesagt, es war nicht Gott, der herabstieg und ihnen etwas ins Ohr diktierte. Im Lukas-Evangelium schreibt Lukas ein Evangelium über Jesus Christus, aber hat Lukas Jesus Christus jemals persönlich getroffen? Nein. Lukas hat Jesus Christus nie getroffen. Worauf basiert also Lukas' Evangelium über Jesus Christus? Nun, Lukas gibt an, woher er seine Informationen hat. Woher bezog Lukas seine Angaben? Viele haben es unternommen, einen Bericht über die Dinge zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, so wie sie uns von den ersten Augenzeugen überliefert wurden. Lukas 1, 1, 4 stammen Lukas' Angaben über Jesus Christus von Augenzeugen? Kannte Lukas den Unterschied zwischen Augenzeugen und Sekundärquellen? Ja. Ist er ein guter Historiker? Er sagt, ich habe diese Informationen von Augenzeugen, er befragte Augenzeugen und Diener des Wortes, da er selbst kein Augenzeuge war. Denn da ich selbst sorgfältig nachgeforscht habe, woher stammt das Lukas-Evangelium? Es basiert auf seinen sorgfältigen Nachforschungen, Gesprächen und Befragungen von Augenzeugen. Alles von Anfang an, nun schien es mir gut, auch einen geordneten Bericht aufzuschreiben, nun werde ich es ordnen, sagt er, für dich, hochgeehrter Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterwiesen worden bist. Woher also bezog Lukas seine Informationen? Lukas bezog sein Material größtenteils von Augenzeugen, die er befragte, und er berichtet uns, dass Lukas 1, 1, 4. Und nun dazu folgendes, Salomo, in Sprüche 25,1. Salomo schrieb viele Sprüche, aber wer verfasste das Buch der Sprüche? War es Salomo selbst? Nein. Teilweise ja, aber in Sprüche 25,1 heißt es, dies sind weitere Sprüche Salomos, abgeschrieben von den Männern Hiskias, Hiskia, 700 vor Christus, also mindestens 200 Jahre nach Salomo, 960 v. Chr. Christus schrieb diese Sprüche aus der Sammlung oder dem Buch der Sprüche Salomos ab. Verstehst du, wie die Bibel an diese Sprüche gelangte? Sie besaßen eine große Sammlung von Salomos Sprüchen, im Grunde wurden die Kapitel 25 bis 29 der Sprüche aus einer größeren Sammlung abgeschrieben. Die Männer Hiskias taten dies 200 Jahre nach Salomos Zeit. Siehst du also, wie Gott Menschen auf unterschiedliche Weise inspiriert? Das ist alles, was ich dir zeigen wollte. Hier ist ein Beispiel von Paulus. In der Apostelgeschichte 17, als er auf dem Areopag in Athen ist, sieht er all die Götter und sagt, ihr habt recht. Einer eurer Dichter hat gesagt, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Paulus zitiert Aretas, einen heidnischen Dichter, und bestätigt, dass die Aussage der Männer richtig war. Steht das in der Bibel? In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch eure Dichter gesagt haben. Paulus zitiert einen heidnischen griechischen Dichter, und das steht heute in unserer Bibel. Hat Gott die Menschen auf so unterschiedliche Weise inspiriert? Paulus hatte dieses Zitat im Kopf, schrieb es auf und sagte, ja, das stimmt, was der Mann gesagt hat. Und nun ist es von der Heiligen Schrift inspiriert. Gott hat auf verschiedene Weise inspiriert. Nun, es gab externe Unterstützung. Lassen Sie mich das kurz ansprechen. Wenn Sie die Bibel zur Hand nehmen, nachdem Sie andere Bücher gelesen haben, ist die Bibel dann ein so beeindruckendes Buch, insbesondere was Ihre moralischen Werte betrifft? Was sind die zwei wichtigsten Aussagen in der Bibel? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und was? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, frage, wenn sie etwas Edles auf der Welt nennen müssten, wären das dann nicht einige der großartigsten Aussagen überhaupt? Gott von ganzem Herzen lieben, seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das sind gewaltige Dinge. Die Bibel spiegelt diese absolut unglaubliche moralische Qualität wider. Die tiefsten menschlichen Werte und Bedürfnisse werden in der Heiligen Schrift angesprochen und ausgedrückt. Ist die Bibel ein tiefgründiges Buch? Sie würden sagen, nein, Hildebrand, ich kenne das Buch Genesis, ich möchte Ihnen erzählen, dass jemand in der letzten Vorlesung sagte, ich kenne das Buch Genesis ziemlich gut, ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich das Buch Genesis nicht kenne, obwohl ich es schon seit vielen Jahren unterrichte. Gibt es Dinge im Buch Numeri, unter anderem, über die ich mich bis heute wundere? Die Bibel ist unglaublich tiefgründig, man könnte sein ganzes Leben damit verbringen, ihre Tiefe und Bedeutung zu erforschen. El angeblicher Fehler in der Bibel, Kamele, Hethiter, David. Und archäologische Bestätigungen, 50, 53 bis 60, 05. Nun zu ein paar Dingen über die Bibel. Kritiker haben die Bibel angegriffen, und dabei kommt so etwas heraus, ich nenne Ihnen mal das Beispiel mit dem Kamel. Ich liebe Kamele. Ehrlich gesagt, hasse ich Kamele. Ich habe mal neben einem Kamel geschlafen, und wenn jemand sagt, man hätte Kamelatem, ist das kein Kompliment. Kamele haben den widerlichsten Atem, den ich je gerochen habe. Wir haben die ganze Nacht neben einem Kamel geschlafen, und es hat unser Zelt mit seinem Atem durchdrungen. Es war furchtbar, obwohl ich großen Respekt vor Kamelen habe. Was hat es also mit den Kamelen auf sich? Kritiker behaupten, die Bibel liege falsch und enthalte Fehler. Die Bibel besagt, Abraham habe Kamele besessen. Wann lebte Abraham? Um 2000 vor Christus. Die Bibel bestätigt dies. Kritiker argumentieren, Forschungen zeigten, dass Kamele erst um 1200 vor Christus domestiziert wurden, während die Bibel von Abrahams Kamelen um 2000 vor Christus spreche. Offensichtlich wusste man damals nicht, dass Abraham unmöglich Kamele domestiziert haben konnte, da dies erst 800 Jahre später geschah. Die Bibel enthält also einen Fehler. Ich meine das ernst, darüber wurde bereits diskutiert. Und siehe da, Archäologen graben und stoßen auf einen Ort namens Ebla. Ebla stammt aus der Zeit um 2400 vor Christus, also etwa 400 Jahre vor Abraham. Und was gab es in Ebla? Genau, domestizierte Kamele, 400 Jahre vor Abraham. Frage, in der Bibel steht, Abraham hatte Kamele, stimmt das? Ja, das stimmt. Haben diese Kritiker das falsch verstanden? Ja, sie haben sich geirrt. Und hier ist noch ein weiteres Beispiel, die Hethiter. Die Bibel erwähnt, dass Uria, ein Hethiter, mit Bathseba verheiratet war. Auch andere Hethiter werden in der Bibel erwähnt. Kritiker behaupten, die Bibel irrt sich. Wir kennen alle Völker der Antike, wir haben alle archäologischen Funde. Es gibt keine Gruppe namens Hethiter, wir haben keinerlei Aufzeichnungen über dieses hethitische Volk, also haben sie nicht existiert. Die Bibel liegt falsch, die Hethiter gab es nicht und siehe da, jemand reist in den Norden der Türkei und plötzlich gräbt man in Boazkö, und was soll man sagen? Es stellt sich heraus, dass dies die Hauptstadt des Hethiterreichs ist und man legt eine ganze Kultur der Hethiter frei. Übrigens, kann man heute an der Universität von Pennsylvania Hethitisch studieren? Ja. Es gibt eine ganze Kultur mit tausenden von Tontafeln der Hethiter, das Buch Deuteronomium basiert sogar auf einem hethitischen Vertragsformular. Die Frage lautet also, wissen wir jetzt, dass die Hethiter existierten, dass die Kritiker falsch lagen und was die Bibel wirklich ist? Genau. Meine Frage ist die Bibel historisch zuverlässig? Ja. Und ich sage, dass die Kritiker, die sie kritisieren, letztendlich falsch liegen. Und was ist mit David? Noch vor 30 Jahren behaupteten die Leute, David hätte gar nicht existiert. Er sei der König Artus der Antike gewesen, eine erfundene Figur, ein gütiger, großer König. Genau wie König Artus, der nie wirklich gelebt hat. Man projizierte all seine Ideale auf David und erschuf so diesen wunderbar idealisierten König. Archäologisch gibt es keine Belege für David, also existierte er nicht. Und siehe da, ich glaube, es war in den 1980er Jahren, da stieß ein Archäologe mit einer Schaufel auf etwas Unglaubliches. Es stellte sich heraus, dass es ein Granatapfel war, und zwar aus dem 9. oder 10. Jahrhundert vor Christus, also ungefähr zur Zeit Davids. Und ratet mal, was auf der Seite des Granatapfels steht, LDVD. Moment mal. Das war der erste Nachweis einer DVD in der Geschichte. Dass es DVDs geben würde und ihr sie alle benutzt habt, und historisch gesehen sieht man, wie genial und ihrer Zeit voraus die Juden waren, DVDs. Nun, wo liegt das Problem? Der Grund, warum ich das L sage, was zu oder für bedeutet, ist, was das Problem mit dem alten Hebräisch ist. Sie benutzten was nicht? Vokale. Also, ihr habt die Buchstaben DVD, ratet mal, was ihr da einsetzt, ihr müsst nicht besonders schlau sein, um es herauszufinden. Es gibt zwei Stellen für Vokale, welche sind das? Es ist in einen Stein eingraviert, wer graviert Dinge in Stein? Ist das ein König oder ein armer Mann? Arme Männer benutzen Tonscherben. Ein reicher Mann meißelt in Stein. Also, das ist ein König, das ist David für David. Ratet mal, wo die Hälfte der Psalmen, nun ja, nicht die Hälfte, sondern eine Menge Psalmen, beginnt. Le David oder für David. Jemand fragt also, woher wissen wir, dass DVD David bedeutet, manche Kritiker wollen das immer noch nicht akzeptieren und behaupten, DVD stehe für einen Gott, an einen DVD-Gott. Ich meine damit nicht eure DVDs, nein, sie sagten, es habe in der Antike einen Gott namens DVD gegeben, und tatsächlich verwendeten sie die Schreibweise DVD. Aber wo liegt das Problem mit diesem Argument? Gibt es in all unseren Aufzeichnungen einen Gott namens DVD, mit oder ohne Vokale? Nein, es gibt keine Aufzeichnungen darüber. Ist das reine Spekulation, weil sie es nicht akzeptieren wollen? Was bedeutet DVD denn nun? Wenn man sich mit Hebräisch beschäftigt und auf DVD stößt, bedeutet das David. Dafür haben wir also tatsächlich Aufzeichnungen. Jetzt haben wir auch Jeremias Schreiber. Ich erzähle euch etwas über Bulli. Diese Leute trugen so etwas an ihren Ringen. Es war wie ein Fingerabdruck. Man steckte seine Bulli in Wachs oder in Lehm, denn damals schrieb man auf Lehm. Man steckte sie in den Lehm und es hinterließ den Abdruck und man wusste übrigens, dass es der eigene Abdruck war, weil der Name darauf stand. So machten es die Schreiber, so sicherten sie sich damals ihre Urheberrechte. Das war natürlich nur ein Scherz. Wenn sie das Dokument mit BAM markierten, bedeutete das, dass es ihnen gehörte. Da war dieser Mann namens Jeremia, er schrieb mehrere Bücher, sogar ein ziemlich dickes, und klagte gern. Er hatte einen Schreiber namens Baruch. Und wisst ihr was? Hier seht ihr sie, die Bulle von Baruch, aus dem Jahr 1975. In Jeremia 36 kommt Gott herab und spricht: Jeremia, ich werde zu dir reden, und du musst anfangen, es aufzuschreiben. Du brauchst einen der alttestamentlichen Schreiber Hildebrands, der das für dich abtippt, denn ich werde zu dir sprechen, und du musst es aufschreiben. Also geh hinaus und such dir einen Schreiber. Ich werde dir auch den Namen des Schreibers nennen. Ich möchte, dass du Baruch, den Sohn Nerias, den Schreiber, findest. Du findest ihn, und er wird es für dich aufschreiben. Haben wir die Bulle, den Siegelring dieses Mannes? Haben wir den? Übrigens, es ist Barakaja, der Sohn Nerias, der Schreiber. Stammt er aus genau derselben Zeit? Er wurde 1975 gefunden. Hat der Mann, der diesen Ring trug, die Heilige Schrift geschrieben? Hat er die Heilige Schrift von Jeremia abgeschrieben? Wir haben die Bulle dieses Mannes. Ist das nicht unglaublich? So etwas kann man sich nicht ausdenken. Das ist unglaublich, wir haben das tatsächlich, die Originalbulle des Mannes. Hier steht, dass dies seine Bulle waren, und er hat das tatsächlich in Jeremia 36 niedergeschrieben. Da sind auch Jeramil, Seria, Gemaria, diese Männer werden ebenfalls im Buch Jeremia erwähnt, und man hat Artefakte mit ihren Namen gefunden. Ist das nicht unglaublich? Ich will damit nur sagen, die Bibel ist historisch zuverlässig. Finden wir 2000 Jahre später Fundstücke, die bestätigen, was damals geschah. Wir haben also Bileam. Weiß jemand etwas über Bileam und seinen sprechenden Esel? Man weiß, dass sein Name tatsächlich gefunden wurde, Bileam, der Sohn Beors. Man hat sogar etwas jenseits des Jordans gefunden, das seinen Namen trägt, nicht nur in der Bibel, sondern auch außerhalb. Auf dem Mescherstein des moabischen Königs wurde Omri gefunden. Omri ist berühmt, weil er der Vater von König Ahab war. Erinnerst du dich an Ahab und Isabel? Omri war Ahabs Vater. Er wird in assyrischen Aufzeichnungen erwähnt, denn in Assyrien nannte man Israel das Land Omri. Omri ist also in assyrischen Dokumenten und Annalen verzeichnet. Auch Sanherib, der König von Assyrien, wird in der Bibel erwähnt. Die Zeugen der Auferstehung haben auch mit historischer Glaubwürdigkeit zu tun. Paulus berichtet, dass 500 Menschen gleichzeitig die Auferstehung Jesu miterlebt haben. Im erfüllte Prophezeiung 60:06-62:32. Nun zu den erfüllten Prophezeiungen. Ich werde sie kurz zusammenfassen. Ehrlich gesagt, könnte jede einzelne 1, 2, 3 Stunden dauern, angefangen mit Tyros. Hesekiel sagte in der Bibel voraus, dass Tyros, diese gewaltig befestigte Stadt, zerstört werden würde, dass sie wie ein Pfannkuchen plattgedrückt und ins Meer geworfen würde. Und was passierte? Alexander der Große kam 200 bis 300 Jahre später und was tat er? Er kam nach Tyros und sagte, he, diese Stadt wird im Meer versinken, er warf die ganze Stadt ins Meer, und die lange Geschichte ist, dass Hesekiel die Zerstörung von Tyros vorhergesagt hatte, und genau das geschah. Jesaja berichtet uns von Kyros, 200 Jahre bevor Kyros lebte. Jesaja erzählt uns von Kyros. Dann kommt Kyros der Perser und befreit das Volk. Kyros ist einer der ganz Großen, wenn man sich mit einer bedeutenden Persönlichkeit des Alten Testaments auseinandersetzen möchte. Ich nenne Alexander den Großen, scherzhaft, Alexander die Traube, aber Kyros nenne ich einfach Herrn Kyros. Wenn man einen Anführer, einen wahren Anführer, studieren möchte, dann sollte man sich Kyros ansehen, dieser Mann genießt meinen größten Respekt. Seine Truppen respektierten ihn so sehr, dass die Meder und Perser seinen Leichnam, nachdem er mit 75 Jahren im Kampf gefallen war, 1000 Meilen weit trugen, um ihn würdevoll zu bestatten. Hatte er den Respekt seiner Truppen? Sie trugen seinen Leichnam 1000 Meilen weit, um ihm ein würdiges Begräbnis zu geben. Kyros war ein großer Kriegerkönig. Übrigens deutet Jesaja auch an, dass Kyros ein Gesalbter war. Was bedeutet Gesalbter auf Hebräisch? Der Messias. Man bekommt den Eindruck, dass Cyrus der Gesalbte ist, eine Art Vorläufer Jesu. Wurde Jesus also im Alten Testament vorhergesagt? Ja, er wurde in Bethlehem geboren. Wenn du etwas über Jesus lesen möchtest, lies Jesaja 53, du wirst danach absolut begeistert sein. Hier, in 1. Könige 13, wird König Josia vorausgesagt, 300 Jahre bevor er lebte. Josia wird prophezeit, und es wird beschrieben, was er tun würde. Die Bibel sagt voraus, was er tun würde, nennt ihn beim Namen und beschreibt sein Wirken 300 Jahre vor seiner Geburt. Enthält dieses Buch also einige bemerkenswerte Dinge? Ja. In Heiligsprechung 62, 33 bis 74, 36. Kommen wir nun zur Kanonisierung. Ist in der Bibel alles aufgezeichnet, was Gott je gesagt hat? Haben wir das Buch der Hulda? Nein. Gott sprach zu Hulda, und Hulda wandte sich an das Volk. Sie war eine Prophetin Gottes, doch ihr Buch ist uns nicht erhalten. Gab es also Dinge, die Gott für die damalige Zeit, aber nicht für die Ewigkeit gesagt hat? Sagt man Dinge, die nur die Eltern wissen sollen, sonst niemand? Er sprach also, und er hat nicht alles für die Ewigkeit aufgezeichnet. Salomo zum Beispiel schrieb 3000 Sprüche. Wie viele Sprüche von Salomo finden sich in unserer Bibel? Ungefähr 375. Das bedeutet, wir haben nur etwa ein Zehntel von dem, was Salomo geschrieben hat. Salomo schrieb 1000 Lieder, wie viele Lieder Salomos sind uns erhalten? Genau, man hat das eine Hohelied Salomos in die Bibel aufgenommen und gesagt, das reicht, mehr brauchen wir nicht. Es gibt also 3000 Sprichwörter, von denen wir etwa 375 kennen. Hat Salomo viele Sprichwörter verfasst, die uns fehlen? Ja. Hier ist ein klassisches Beispiel von Jesus. Am Ende des Johannesevangeliums sagt Johannes, wisst ihr, ich habe euch viel über Jesus geschrieben und erzählt, aber wenn ich euch alles erzählen wollte, was ich über Jesus weiß, würden die Bücher der Welt es nicht fassen. Mit anderen Worten, vieles, was Jesus getan hat, ist nicht in diesem Buch aufgeschrieben. Johannes sagt das ganz offen, es gibt vieles, was Jesus getan hat, das ich nicht in dieses Buch aufgenommen habe, sonst wäre es zu dick geworden. Johannes sagt uns also ganz klar, dass vieles, was Jesus getan hat, nicht aufgezeichnet ist. Als die Gebote Gottes aufgezeichnet wurden, akzeptierten die Menschen sie sofort und nahmen sie als verbindlich an? Oder mussten Legenden und Traditionen erst wachsen, um an Autorität zu gewinnen? Waren sie von Anfang an verbindlich? Nehmen wir Mose als Beispiel, er steigt vom Berg Sinai herab, er hat die 10 Gebote, richtig? Er kommt zu den Menschen. Werden diese 10 Gebote sofort als von Gott gegebene Autorität anerkannt? Nachdem er die ersten Gebote verkündet hat, verkündet er die zweiten. Aber er kommt herab und diese werden sofort akzeptiert. Und wo genau wurden die 10 Gebote aufbewahrt, um zu zeigen, dass sie als von Gott stammend anerkannt sind? Wo wurden die 10 Gebote aufbewahrt? Sie wurden in die Bundeslade gelegt. Kennt ihr Indiana Jones? Was ist in der Lade? Man öffnet sie und die Gesichter der Leute schmelzen dahin. Wie dem auch sei, die 10 Gebote wurden in die Lade gelegt. Zeigt das, dass diese 10 Gebote sofort als Gottes Wort akzeptiert und als solche anerkannt wurden? In 1. Könige 8,9 berichtet Salomo, dass er die Bundeslade in den Tempel gebracht hat. Erinnert euch, Salomo hatte den Tempel erbaut, dann schleppte er die Lade hinein und sagte, hey, in der Lade sollten doch ein Krug mit Manna, Aarons sprießender Stab und die 10 Gebote sein. Ich habe die Lade hierher gebracht, und sie enthält nur noch die 10 Gebote, das ist alles, was jetzt noch drin ist, die anderen beiden Dinge sind verschwunden. Ich habe mich immer gefragt, wie er das herausgefunden hat. Er muss sie wohl geröntgt haben oder so. Was taten die Juden zur Zeit Nehemias, als sie aus dem babylonischen Exil zurückkehrten? Sie lasen das Buch des Gesetzes. Lesen die Juden übrigens bis heute bei vielen ihrer Feste das Buch des Gesetzes? Gilt es für diese Gemeinschaft als maßgebend? Akzeptiert das Volk Gottes das Wort Gottes? Sie sagen also, okay, das sind die guten Bücher, die darin stehen. Gibt es immer noch Menschen, die nach der Bundeslade suchen? Was ist mit der Lade geschehen? Diese Frage kam in der letzten Stunde auf. Ich denke, die Lade war verschwunden, als sie ins Exil gingen. Erinnern Sie sich an Daniel, Schadrach, Meschach, Abednego und Nebukadnezar? Sie gingen nach Babylon. Nebukadnezar ließ den Tempel Salomos zerstören. Was geschah mit dem Gold? Sie schmolzen es ein und brachten das gesamte Bronze- und Messingmaterial nach Babylon. Dort ist es spurlos verschwunden. Glauben manche, die Juden hätten die Bundeslade in der judäischen Wüste versteckt. Vor ein paar Jahren gab es da einen Mann, der Unsummen ausgab, um in den Höhlen der judäischen Wüste nach der vergrabenen Bundeslade zu suchen. So ähnlich wie bei Indiana Jones, nur dass es tatsächlich Leute gibt, die das machen. Ich glaube, die Bundeslade ist verschollen, und das führt uns zu einem wichtigen Punkt. Der Bewahrung von Gottes Wort. Die Bundeslade ist verschwunden. Besitzen wir das Original des Buches Jesaja? Haben wir das Original, das Jesaja selbst geschrieben hat? Hätte Gott es bewahren können? Ja. Hat Gott es bewahrt? Nein. Besitzen wir Jeremia, Jesaja, Daniel, die Psalmen Davids? Besitzen wir den Pentateuch, die Schriften Moses? Nein. Hat Gott sein Wort vollständig bewahrt oder es Schreibern übergeben? Machen Schreiber Fehler beim Abschreiben? Warum ging Gottes Wort verloren, anstatt das perfekte Original zu bewahren? Ich wage eine Vermutung, ich spekuliere nur, aber wenn Gott die 10 Gebote bewahrt hätte, was würden die Menschen damit tun? Sie würden sie verehren. Hätten die Menschen das Buch Mose selbst verehrt, anstatt den Gott des Buches? Ich vermute daher, dass Gott sagte, hey, ich will, dass ihr mich anbetet. Nicht die Reliquien. Lasst sie also los und betet mich an, deshalb glaube ich, dass diese Nachrichten verloren gegangen sind. Habe ich mir das jetzt ausgedacht? Ja. Aber klingt es nicht ein bisschen plausibel? Wenn du eine bessere Erklärung hast, sprich mich an. Hier ist ein Beispiel, die Offenbarung. Gibt es in der Bibel Aussagen, denen man nichts hinzufügen oder wegnehmen sollte? Am Ende der Offenbarung heißt es, wer diesem Buch etwas hinzufügt, dem werden die Flüche dieses Buches hinzugefügt. Wer von diesem Buch etwas wegnimmt, dessen Name wird vom Baum des Lebens weggenommen, ist das etwas Schlechtes? Ja, das ist schlecht. Übrigens steht in 5. Mose 4,2 dasselbe. Mose sagt, fügt diesem Buch nichts hinzu und nehmt nichts weg, es ist von Gott, es ist ein kanonisches Werk, rührt es nicht an. Petrus, Paulus und die unmittelbare Autorität bestätigen dies. Eine meiner Lieblingsstellen ist die zwischen Petrus und Paulus. Es gibt da diese Aussage von Petrus. In welchem Verhältnis standen Petrus und Paulus zueinander? Hat Paulus Petrus ins Gesicht getadelt? Im Galaterbrief hatten Petrus und Paulus eine Auseinandersetzung. Petrus sagte, vielleicht müssen die Heiden beschnitten werden, vielleicht müssen sie all diese jüdischen Bräuche befolgen. Paulus sagte, nein, du irrst dich, Petrus, war Petrus eigentlich der ältere Jünger? Paulus war der Neue. Paulus ging zu Petrus, hielt ihm den Finger vors Gesicht und sagte, Petrus, du irrst dich, und er tadelte ihn ins Gesicht. Was sagt Petrus dazu? Hat Petrus im 2. Petrusbrief das letzte Wort? Im 2. Petrusbrief sagt er über Paulus, bedenkt, dass die Geduld unseres Herrn zur Rettung führt, so wie auch unser lieber Bruder Paulus euch mit der Weisheit geschrieben hat, die Gott ihm gegeben hat. Erkennt Petrus an, dass Gott Paulus Weisheit gegeben hat und dass Paulus an sie schrieb? Ja. Petrus erkennt an, dass Gott Paulus Weisheit gegeben hat. Was war Petrus von Beruf? Fischer. Und Paulus? Zeltmacher, ja, aber war er eher ein Gelehrter, der bei Rabbi Gamaliel studierte? Petrus war also Fischer. Und was sagt Petrus über Paulus? Er schreibt in all seinen Briefen auf dieselbe Weise, kannte Petrus alle Briefe des Paulus? Brauchten Paulus' Briefe Jahre, bis sie Autorität erlangten, oder waren sie es sofort? Erkannte Petrus die Autorität der Paulus' Briefe sofort? Er sagt, Paulus schrieb viele Briefe, Gott sprach zu ihm in der Weisheit und sprach in ihnen über diese Dinge, und ich liebe diesen Teil, seine Briefe enthalten einige Dinge, die schwer zu verstehen sind, spricht da der Fischer? Wer die Paulusbriefe im Neuen Testament gelesen hat, weiß, dass Paulus darin einige recht fortgeschrittene Gedanken formuliert. Und Petrus bestätigt dies, Paulus schreibt Gottes Weisheit, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles verstehe, was die Unwissenden und Unbeständigen verdrehen, was. Sie verfälschen Paulus, Briefe wie auch die übrige Heilige Schrift. Das bedeutet, er stellt Paulus, Briefe auf dieselbe Stufe wie was? Die Heilige Schrift, die Heiligen Schriften. Hat Petrus Paulus, Briefe sofort akzeptiert? Ja. Und deshalb sind diese Verse wichtig. Sie besaßen sofort Autorität, und das sieht man hier an Daniel. Daniel zitiert Jeremia, sie waren Zeitgenossen und lebten zur selben Zeit. Daniel sagt, Jeremia sagte, wir werden 70 Jahre in Babylon sein. Es werden 70 Jahre sein, Daniel akzeptiert Jeremia sofort. So akzeptierte das Volk Gottes das Wort Gottes sofort. Kriterium für die Kanonisierung. Die Frage, die sich hier stellt, ist, warum manche Bücher akzeptiert und andere abgelehnt wurden. Sie wurden zwar zunächst sofort akzeptiert, aber dann folgte ein Prozess. Wenn Paulus nach Ephesus schrieb, erhielten die Menschen dort den Brief, während die Römer nichts davon wussten. Die Briefe mussten erst verbreitet werden, und so entstand das Problem der Verbreitung. Die Frage war dann, können wir in Rom den Brief an die Epheser weiterleiten? Hat Paulus ihm wirklich geschrieben? War es tatsächlich der Richtige? Die Urkirche kämpfte damit wohl 200 bis 300 Jahre lang. Es gab zwar einen Kanonisierungsprozess, aber ich möchte Ihnen Folgendes vorschlagen, gibt es in der Heiligen Schrift Belege dafür, dass Dinge sofort akzeptiert wurden? Meiner Meinung nach lag das Problem eher in der Verbreitung in der Urkirche. Aber auch bei den Juden gab es ähnliche Fälle. Ich möchte es hier beenden, aber lasst uns noch ein bisschen Bibelrobis machen. Transkribiert von Erika Abrahamsen. Rohfassung bearbeitet von Ted Hildebrand -2.